Wir haben ein Forderungspapier erstellt, das haben wir der Bundespolitik übergeben und es laufen aktuell viele Gespräche.
Ich kenne relativ wenig, die sich in dieser Branche irgendwie umtriebig zeigen, die über Freizeitauslastung jammern.
Und für mich ist es ganz faszinierend, immer wieder von den Politikern den Satz zu hören, das war uns nicht bewusst.
Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbare Raffaela Kirschnick.
Nichtsdestotrotz würde ich gerne anfangen, wie ich in jedem Podcast anfange, nämlich, dass ich einmal erfahre, mit wem ich heute das Vergnügen habe zu sprechen. Wie ist Ihr Name?
Ich bin die Raffaela Kirschnick. Von Im Salon kennt man mich am allerbesten. Ich bin verantwortlich für die Online-Magazine insalon.de und insalon.at und die Jobbörse Jokira für die Friseurbranche und ja.
Ja, und das sind nicht nur alles. Ich habe hier auf meinem Zettel stehen auch noch verantwortlich für, und darüber reden wir jetzt, den Zukunftskongress.
Stimmt. Also nicht, dass ich es vergesse, weil das im Moment omnipräsent ist. Aber ja, wir haben auch natürlich mit Insalon den Zukunftskongress ins Leben gerufen. Es gibt auch eine Messe in Wien, die Insalon Wien. Also ja, alles, was man so eben tun kann für die Branche und es ein bisschen auch erweitern kann, unsere Basisarbeit. Ja, es wird mir nicht langweilig. Nie.
Ich weiß nicht, das geht, glaube ich, ganz vielen so. Also ich kenne relativ wenig, die sich in dieser Branche irgendwie umtriebig zeigen, die über Freizeitauslastung irgendwie jammern, dass sie zu viel Zeit hätten und zu viel Netflix-Zeit bekämen. Man. Erste Frage, wie seid ihr, wie ist die Im Salon, wie sind Sie mit der Im Salon auf die Idee gekommen, diese Messe, diese Veranstaltung, Zukunftskongress letztes Jahr starten zu lassen?
Es sind ja immer viele Wege, die zu so einer Idee führen. Ich hatte vor 2 Jahren mal in Österreich eine Diskussionsrunde gehabt, wo wir auch bundespolitische Beteiligung auf der Bühne in der Podiumsdiskussion hatten. Das kam sehr, sehr gut an. Und dann gab es natürlich immer wieder Gespräche mit vielen, ob Industrieteilnehmern oder Friseuren in Deutschland. Es gab ja in der Corona-Zeit die Initiative für die 7% Umsatzsteuer und es gab immer wieder dieses, oh, wir werden nicht gehört und es ist die Politik, wir kommen nicht ran. Und dann habe ich so im Kreis dieser Gruppe einfach so mal von mir gegeben, Mai, ich bin Presse, ich könnte ja mal von der Presseseite her in die Politik reinstacheln. Und dann gesagt, getan, so fingen wir an. Und dann habe ich gesagt, Mensch, eigentlich müssten wir die Politiker auf die Bühne holen. Und dazu brauchen wir einen Rahmen. Und den gab es nicht. Und so ist der Zukunftskongress entstanden. Was mir ganz wichtig war, ich wollte damit nicht einfach nur jetzt eine profitorientierte Veranstaltung für imsalon.de gestalten, sondern etwas, das wir gemeinsam mit anderen starten. Und ein wichtiger, wenn ich von gemeinsam spreche und von politisch, ist für mich einer der wichtigsten Partner, das politische Sprachrohr, das das Handwerk hat. Das ist der Zentralverband. Und das ist unglaublich gut gestartet. Es gab natürlich auch beim Zentralverband personelle Änderungen im letzten Jahr. Da ist vieles zusammengekommen und eine große Offenheit gemeinsam. Also der Herr Müller ist ja damals gewesen, ist ja der Holger Steinhoff Geschäftsführer. Und es gab eine große Offenheit, was auf die Beine zu stellen und für die Branche weiter zu bewegen. Und wir haben sehr eng zusammengearbeitet, zuzüglich auch die Sponsoren aus der Industrie, die sofort gesagt haben, wir nehmen Geld in die Hand, wenn hier was passiert, was das Handwerk auf politischer Ebene so weiterbringt, dass in der Zukunft politische Rahmenbedingungen gegeben werden, die dem Handwerk den goldenen Boden, das es als Handwerk hat, auch finanzieller Natur geben.
Sehr schön. Damit ergibt sich gleich die zweite Frage, oder die ist schon eigentlich beantwortet, die Phase, also wie lange man sowas braucht, um sowas zu planen. Also von der Idee bis zur Umsetzung waren dann 1,5 Jahre knapp. Wahrscheinlich.
Nee, halbes Jahr, 3/4 Jahr. Ich bin erst noch groß begann. Es begann auf der Messe in Düsseldorf im März und im Januar war der Zukunftskongress, Januar 2024. Das war ein sehr enges Zeitfenster. Wir haben da echt Gas gegeben. Aber was positiv war, wir hatten relativ früh eine gute Basisfinanzierung, weil wir ein großes Commitment aus der Industrie und vom Verband hatten. Und somit ist der erste Kongress sehr gut gelungen. Wir haben damit auch recht viel erreicht und vor allen Dingen eine Basis geschaffen, um darauf jetzt aufzubauen.
Was ist so mitgenommen worden aus dem ersten Kongress?
Ja, es ist ja die große Frage, es gibt ja sehr viele draußen.
Mir geht es nicht um Business-Zahlen. Also mir geht es jetzt nicht darum, Entschuldigung, wenn ich das jetzt ein bisschen runterbreche, die Frage. Also mir geht es jetzt nicht darum, war das erfolgreich im Sinne von so und so viel Tickets waren verkauft oder die Leute sind mit dem rausgegangen, sondern was ist so aus der Industrie, vom Zentralverband nach so einer Veranstaltung zurückgespiegelt worden, wo man sagt, das war erfolgreich und jetzt können wir das weiter toppen.
Ja, also das genau darauf wollte ich auch drauf eingehen, denn es gibt viele im Markt, die immer so, es ist eh nichts passiert und es geht nichts weiter. Es ist doch sehr, sehr mühsam, wie viele da draußen im Moment doch immer wieder nur das Negative sehen. Was ist passiert? Wir haben es geschafft, einen neuen Blickwinkel in die Branche reinzubringen. So ein bisschen raus aus dieser Bubble, weil die Branche macht ja irrsinnig viele tolle Sachen. Wir haben tolle Feste, tolle Feiern, tolle Kongresse, Business. Wir haben tolle Shows. Also es ist ja irre, was diese Branche immer wieder auf die Beine stellt. Aber es gibt eben nichts, was mal so nach außen geht, an die Publikumspresse, an die Bundespolitik, dass die Bundespolitik versteht, was die Themen im Friseurhandwerk sind. Wir haben, was haben wir erreicht? Wir haben erstens es erreicht, dass wir mit dem Zentralverband gemeinsam eine andere Awareness geschafft haben. Wir haben ein Forderungspapier erstellt, an dem wir gemeinsam gearbeitet haben. Das haben wir der Bundespolitik übergeben und es laufen aktuell viele Gespräche mit dem Finanzministerium, mit dem Wirtschaftsministerium, ob dieser Rahmenbedingungen was getan werden kann. Ich glaube, ich muss niemandem sagen, jeder sieht, was in der deutschen Politik los ist. Wir haben jetzt Neuwahlen. Natürlich waren die Friseure sowieso nie on the top of the list. Aber im Moment sind sie es erst recht nicht. Aber es darf uns nicht in diese Ecke drängen, dass wir nichts tun. Denn wir sehen ja, wie viele Millionen Förderungen an so viele Bereiche gehen, die halt gute Lobbyisten haben oder laut genug schreien. Da sind wir dran. Wir wollen tatsächlich im Januar dann den Zukunftskongress nutzen, da weiter drauf aufzubauen. Und um zurückzukommen, weil nachher können wir noch mehr sprechen, über was kommt. Wir haben es in diesem Jahr geschafft, dass viele Landesinnungsmeister das Forderungspapier, das wir erstellt haben auf Bundesebene, an ihre Regionalpolitiker, ihre Ministerpräsidenten und so weiter übergeben haben. Dass wir alle eine Sprache gesprochen haben. Und das klingt eigentlich irgendwie komplett einfach, ist es aber nicht. Weil irgendwie haben, wie es so ist im Föderalismus, überall wird ein eigenes Süppchen gekocht und jeder redet über was anderes. Wir müssen aber dahin kommen, dass, wenn über das Friseurhandwerk auf politischer Ebene gesprochen wird, dass alle von den gleichen Herausforderungen sprechen, sei es Schwarzarbeit, sei es Ungleichheit im Bereich Besteuerung, Stichwort Kleinstunternehmerregelung, Kostenfaktor Umsatzsteuer. Also es gibt so ein paar Thematiken, die wir jetzt etabliert haben und auf denen wir weiter aufbauen, um das quasi weiterzuführen. Ich habe selbst in diesem Jahr mit vielen, vielen Politikern gesprochen und für mich ist es ganz faszinierend, immer wieder von den Politikern den Satz zu hören: Das war uns nicht bewusst. Haben wir nicht gewusst, dass das so ein Thema ist für Friseur. Aber jetzt, wo sie uns das erklären, fällt mir das auf. Und das hören auch alle Obermeister, die eben mit Politikern in Kontakt sind. Und das ist etwas, wo wir sehen, da können wir jetzt weiter drauf aufbauen und aufbauen.
Wäre das nicht Also wir haben als Oberinstanz den Fachverband oder den Zentralverband. Wir haben ja aber auch Landesinnungsverbände. Wir haben Kreishandwerkerschaften in Stellen, wo wir in Ländern, wo wir keine Landesverbände mehr haben. Wir haben natürlich auch Bundesländer, die überhaupt gar keine Interessensvertretung keiner Weise haben, weder über eine Kreishandwerkerschaft noch über einen Innungsverband oder über einen Landesverband. Wäre das nicht aber auch die Aufgabe, also ich sitze jetzt hier in Baden-Württemberg und wir haben, glaube ich, einen relativ aktiven und großen Landesverband. Bis hin zu Umtriebigkeit würde ich das schon fast formulieren. Aber ich habe nie gehört, dass unser Herr Gasser oder wer auch immer jetzt der neue Vorstand ist, jemals mit unserem Ministerpräsidenten, mit unserer Wirtschaftsförderung in so einen nahen Austausch gegangen ist, wie Sie das jetzt tun. Oder wie jetzt auch, was weiß ich habe es jetzt in den letzten Wochen in der Presse ein paar Mal gesehen, dass stellvertretende oder Obermeister direkt auch aus Baden-Württemberg an ihre Landkreise gegangen sind, an ihre Landtagsabgeordneten. Das ist sonst so nie gewesen. Und wäre das nicht schon länger mal die Aufgabe überhaupt von der Verbandsarbeit gewesen, wenn sie uns als politische Lobbyisten vertreten sollen?
Ja, also das ist ein guter Punkt. Und das ist natürlich ein Kritikpunkt, den man immer wieder aus dem Markt hört. Und ich verstehe den auch voll und ganz. Nein. Aber es gibt diesen Kritikpunkt schon. Es sind ja immer weniger Betriebe in Innungen organisiert. Also das ist ja leider so, dass sich viele Friseure da auch aus der Verantwortung stehlen oder auch sagen, Mensch, ich sehe nicht, was da passt. Und da sind wir beim ersten Knackpunkt. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und das kriege ich im Moment hautnah mit, weil ich sehr viel vor Ort bin bei den Innungsverbänden und mir das mal auch angeschaut habe. Weil auch von unserer Seite gab es immer wieder Kritik oder wir interviewen ja auch alle und hören dann die verschiedenen Stimmen aus allen Seiten. Ich würde es gerne so beantworten. Also zum einen ist Kommunikation sicherlich ein ganz kritischer Punkt. Die Innungen tun tatsächlich einiges, aber was mir aufgefallen ist, es wird nicht darüber gesprochen. Es wird in den Innungstreffen, Obermeistertreffen etc. schon darüber gesprochen, aber es dringt nicht nach außen, weil bei diesen Veranstaltungen sind natürlich nur die Leute oder die Menschen, die in den Innungen sind. Ja. Das ist der ein Punkt. Da sind wir jetzt auch gerade dran. Roberto Laraia, der ist aus Baden-Württemberg, der tut tatsächlich sehr viel. Der war auch gerade im Austausch mit der Region, da haben wir auch drüber geschrieben. Da passiert auch viel, aber auch wir können natürlich immer nur so und so viel schreiben. Also es muss da sicherlich noch an der Kommunikation gearbeitet werden, aber auch daran, dass mehr getan werden muss. Und da ist der Zentralverband tatsächlich dran. Da muss ich aber auch sagen, und das habe ich jetzt auch erlebt mit vielen Innungsverbänden, die haben ja keine großen Budgets. Es ist ja nicht so, dass die jetzt da sitzen und 10 Mitarbeiter haben, die da Pressearbeit leisten und dies und jenes und überhaupt.
Das ist ja auch ganz klar. Sie haben ja auch keine Mitglieder, die Beiträge bezahlen. Und wenn ich keine Mitglieder habe, die Beiträge bezahlen, habe ich natürlich auch kein Budget. Wenn ich aber, und jetzt kommt ein Punkt, den habe ich wirklich ein paar Obermeister gefragt und ein paar Innungsobermeisterinnen, erklär mir mal eure. Also ich bin neuer Friseur in der Stadt, ich möchte mich gern irgendwie connecten mit anderen. Erklär mir in 3 Punkten, warum ich ein Innungsmitglied werden muss. Und wenn es dann darum geht, dass ich Vorteile habe beim Einkauf von meinen Stadtwerken oder dass ich eine vergünstigte Prüfungsgebühr habe, ist das kein wirklicher Vorteil. Ja, da sind andere Vereinigungen in diesem Land als Friseurvereinigung stärker, größer und bieten mir mehr Mehrwert. Ich dann sage, findet erstmal euren Kern, um dann wirklich auch loszugehen und neue Mitglieder zu akquirieren oder Leute zu akquirieren, wie es jetzt gerade auch mit dem Andreas Sebastian Erle ist, wo man sagt, okay, er zieht auch Leute rein, die sonst mit der Innung vielleicht nichts am Tut hatten, weil er einfach als Person, als Strahlemann dasteht und eine Meinung hat und Leute anzieht und Leute mitbegeistert, dann holt euch doch jeder in seiner Innung ein, diesen Top-Leute. Davon haben wir im ganzen Land mehr als genug, die auch ein bisschen als Magneten gelten.
Also ich glaube, da ist, also nein, ich weiß, da ist man dran, aber es ist natürlich ein Prozess und sowas geht eben nicht von heute auf morgen, denn die machen ja auch ganz viel Kram im Hintergrund, aber da will ja keiner was mit zu tun haben, wenn es um Kollektivverhandlungen, rechtliches und so weiter geht. Auch da bin ich ja gar nicht drin. Das ist, und ich darf, und das wollte ich vorhin noch ergänzen, man darf das echt nicht vergessen, das ist alles ehrenamtlich. Da arbeitet niemand, der Geld dafür bekommt. Und ich bin an Wochenenden bei Innungssitzungen gewesen, wo diese Sachen besprochen werden, wo auch Politiker hinkamen. Ich war gerade jetzt im Rheinland, mit die Julia Klöckner dabei war. Das machen diese Menschen in ihrer Freizeit für die restlichen Kollegen, die nicht mal bezahlen. Und ich weiß auch nicht, ob das das richtige System ist. Denn, und Sie haben es vorhin ja richtig auf den Punkt gebracht, dann gibt es ja da noch die Handwerkskammern. Und das sehe ich als das große Problem. Wir haben zwei Systeme in Deutschland, die so gewachsen sind. Und das sind auf der einen Seite die Handwerkskammern und dann gibt es eben die Standesvertretungen, die Innungen. Die Handwerkskammer ist eine Pflichtmitgliedschaft. Da muss jeder der 80.000 Friseurbetriebe seinen Obolus zahlen. Da weiß auch keiner, was er dafür bekommt. Natürlich kann er da anrufen und kriegt mal eine Info. Das ist nichts anderes, aber die haben halt Kohle. Warum? Weil jeder Betrieb da einzahlt. Jetzt vertreten die aber alle 360 Gewerke oder 250, je nachdem, wie viele man dazu zählt und in welche Kleinstteilung man hingeht, vertreten die all diese Handwerke, die es da draußen gibt. Also ich weiß, in Deutschland, die Zahlen, Friseure und Kosmetiker, die werden ja sehr häufig zusammengeworfen, machen betriebstechnisch 14% aller Handwerksbetriebe aus. Die sind die größte Einheit, wenn es um Handwerke geht. Umsatztechnisch.
Das muss ich kurz verstehen. Ja. Das heißt, die Anzahl aller kleinen Friseursalons und Kosmetikstudios machen 14% aller Handwerksbetriebe aus, weil ein Elektromeister, eine Schreinerei meistens größer ist, mehr Mitarbeiter hat, aber insgesamt weniger davon unterwegs sind.
Genau, also es ist einfach weniger getrieben. Wir sind das betriebsstärkste Handwerk. Also wir machen, Beispiel Automechaniker. Automechaniker machen 3% der Betriebe aus. Automechaniker machen aber fast 12% des Umsatzes aus. Die Friseure und Kosmetiker zusammen machen 0,8% des Umsatzes aus. Also, was ich damit sagen will, ist, die Friseure, die sind halt einfach toll und wichtig und es sind viele. Wir haben in der Corona-Zeit gesehen, alle haben nach Friseuren geschrieben, nicht nach einem Automechaniker. Die haben nach den Friseuren gerufen. Und trotzdem, die Corona-Zeit, warum? Man wurde wieder für selbstverständlich genommen, soll sich doch glücklich schätzen, dass man diese Wertschätzung erfahren hat. Und aus war alles. Die Friseure haben da kein großes Gehör. Sie sind einfach zu klein. Und wie es halt ist, wenn ich komme und sage, boah, da stehen jetzt gleich die Jobs von 5.000 Mitarbeitern und 2 Milliarden Euro Umsatz, dann habe ich natürlich eine ganz andere, schaut man ganz anders auf mich, als wenn ich sage, naja, ich habe halt 2 Mitarbeiter und ich mache 100.000 Euro Umsatz, was eh utopisch ist. Also die Handwerkskammern, die schauen halt auf andere Gewerke, die haben einen ganz anderen Fokus und natürlich ab und zu schauen sie auch mal auf die Friseur, auf das Friseurhandwerk, aber sie haben halt dann noch 150 andere Handwerke, die sie vertreten müssen. Und das finde ich halt so schade, die haben die Kohle, aber der Fokus liegt nicht auf dem Friseur. Die Innungen, die haben den Fokus auf den Friseur. Die kämpfen für nichts anderes als das Friseurhandwerk oder versuchen etwas für ihre Mitglieder zu bewegen, zu machen, zu tun, haben aber überhaupt kein Geld. Kleines Geld. Also ich meine, so ein Innungsverband, wenn der 20.000 Euro im Jahr zur Verfügung hat. Und dann müssen sich die Leute dorthin stellen und das in ihrer Freizeit machen, in ihrer Freizeit mit den Mitgliedern telefonieren. Ich finde es schon erstaunlich. Ich finde das ganz, ganz toll. Und da gibt es natürlich auch nicht viele Friseure, die dann sagen, ich höre es ja in Gesprächen, also die Friseure, mit denen ich dann häufig spreche, sagen sich, boah, die Zeit und Energie, die stecke ich lieber in mein eigenes Unternehmen, als dass ich da in einen Verband gehe. Und ich kann das genauso verstehen. Ich kann alle Seiten verstehen, da ist aber ein Fehler meines Erachtens im System. Und den werde ich jetzt nicht lösen, das ist auch nicht unser Ansatz, aber damit kann ich vielleicht so ein bisschen, dass man einfach sich ein bisschen zurücknimmt und einfach mal sieht, was da eigentlich geleistet wird und wo man auch halt noch Verbesserungsbedarf hat.
Und wo man, glaube ich, wenn mehr das machen, den Zeitfaktor, den ich dann dafür aufwende, auch pro Kopf minimieren kann. Also mehr Innungsmitglieder, mehr Leute im Verband, mehr Leute, die sich bestimmte Dinge teilen, heißt für jeden Einzelnen vielleicht ein Tag in der Woche, wo ich mir abends noch 2, 3, 4 Stunden rausnehmen muss, wie heute Abend, habe ich festgestellt, mein E-Mail-Papa sagt mir, dass heute Innungstreffen ist bei uns. Ich glaube sogar vom Landesverband. Ich muss mal gucken, wo ich nachher hin muss. Aber ich habe zum Beispiel 2 Ehrenämter. Also ich gehe vorneweg noch als gewähltes Mitglied vom Stadtteilausschuss, mich ein bisschen in die Kommune kümmern und gehe danach noch zur Innung. Das ist natürlich auch nicht jede Woche so und das habe ich auch nicht relativ oft. Aber es sind halt Dinge, wenn das mehr Leute machen, dann teilt sich das auch. Aber dann muss auch wieder, dann kommt wieder so ein bisschen dieser mahnende Finger, liebe Innung, macht euch 1, 2, 3, 4 Mehrwerte, die wirklich anziehend sind, die wirklich auch die Leute hinterm Ofen vorlocken, um das noch ein bisschen zu unterstützen. Wir wollen gar nicht so tief in so abschweifen. Ich finde, die Veranstaltung ist es wert, dass wir mehr über das, was jetzt aus diesen Erfahrungen von dieser ganzen Arbeit letztes Jahr, inklusive, also dieses Jahr, für die Messeveranstaltung für diesen Kongress im Januar 25, was so sich daraus erwachsen hat und worauf man sich freuen darf.
Also worauf wir uns freuen dürfen, ist natürlich einfach das erste, ein tolles Branchenevent, wo man großartige, tolle, interessierte Friseurunternehmer treffen wird, die mit denen man netzwerken kann und Zukunftsideen, Visionen austauschen kann. Das ist das eine. Das zweite, wir haben ein Programm zusammengestellt, mit dem wir nicht nur politisch werden wollen, sondern natürlich auch in die Zukunft schauen können, wollen, diskutieren wollen. Und dazu gibt es 4 Teile. Wir haben im Vorfeld eine Umfrage gehabt, wo wir gefragt haben, was sind die Themen, die euch in Richtung Zukunft bewegen? Und da kam raus, genau in der Reihenfolge, an erster Stelle das Thema Preisentwicklung, Friseurpreise, an zweiter Stelle das Thema Ausbildung, an dritter Stelle KI, das hat mich tatsächlich extrem gewundert, weil ich dachte, okay. Und dann gestaffelt andere Themen. Diese werden wir in Blöcken beim Zukunftskongress abhandeln. Das Thema Preise, ich möchte nicht eine Diskussion, oh, da mache ich das wenn ich in Zukunft kalkuliere, muss ich besser darauf achten. Das gibt 1000 Seminare und Kongresse, die das abhandeln, sondern ich möchte das Thema Preisdiskussion auf eine Metaebene bringen. Dafür arbeite ich mit dem Lars Nikolaisen, der sich eine Gruppe zusammengestellt hat, die das Thema Preise wirklich dahingehend beleuchten wollen, wie viel ist eigentlich ein Friseur wert und was denkt ein Kunde, was denkt der Markt, was ein Friseurpreis kostet? Es hat jeder eine klare Vorstellung, wie viel Butter kosten darf, wie viel Milch kosten darf. Wie ist es bei Friseuren? Also, und wie kriegen wir das nach oben, um damit auch im nächsten Schritt ein anderes Image zu generieren, weil eine andere Wertschätzung da ist? Wenn man Endverbraucher fragt, eine Stunde Masseur, sagt jeder, ah ja, das wird 60, 70 Euro kosten. Und wenn du eine Stunde beim Friseur sitzt, 20, also wir müssen darüber diskutieren, 30, also das sind ja alles Dinge, wo doch noch viel zu viele Menschen glauben, es muss billig sein und darf gar nicht so gut kosten. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Friseure, die auch sagen, oh, ich darf nicht teurer werden. Und kein Mensch kümmert es, ob die Butter, das Benzin oder die Waschmaschine teurer wird. Also macht sich auch kein Geschäftsführer oder keine Kassiererin Gedanken. Es ist, wie es ist. Und darüber wollen wir sprechen. Einfach, weshalb ist es so? Und was können wir auf der Metaebene ändern? Das ist der Preisblock. Dazu fragen, sonst gehe ich in die nächsten Sprudelbeine. Ich höre es mal an. Der zweite Block ist KI. Da haben wir uns den Sascha Lobo geholt. Das ist insofern auch wichtig, dass wir ganz viel Publikumspresse einladen, Wirtschaftspresse, weil wir auch die Friseurbranche nach außen öffnen wollen und auch wollen, dass diese Presse kommt. Es gibt tolle Fachpresse, die kommt, die ist bei jedem Event dabei. Da habe ich ganz wunderbare Kolleginnen, Aber wir wollen jetzt auch einfach mal, dass ein Spiegel, eine FAZ, eine Berliner Rundschau, ARD, die sollen schauen, was die Friseure da auf die Beine stellen. Der Sascha Lobo wird über die, wie KI die Welt verändert, so ein bisschen so einen großen Schirm spannen und danach in den Dialog mit drei Friseurunternehmern gehen, wie KI den Salonalltag verändern kann und was sie da ausrichten kann. Das heißt, auch da sehr geballt. Und dann kommen wir zu den zwei Themen, die, wo ich glaube, dass es richtig heiß zugehen wird. Das eine ist der Ausbildungstalk. Da haben wir Handwerkskammer und Zentralverband am Tisch. Schon da wird es heiße Diskussionen geben, wer was zu tun hat, weil da ist meines Erachtens nach wie vor, da sind viel zu viele Köche in dem Ganzen drin. Wir haben uns progressive Friseurinnen, aber auch eine Auszubildende, die wir mit an den Tisch setzen, um das Thema Ausbildung zu diskutieren. Weil jeder redet und sagt, boah, wir brauchen neue Konzepte, wir brauchen was anderes. Nur was? Und vor allen Dingen, woran hängt es, dass seit Jahrzehnten nicht wirklich maßgeblich irgendetwas passiert? Und da will ich ran. Wir haben den Dr. Born dabei, der ist verantwortlich das ist der oberste Verantwortliche für Ausbildung bei der Handwerkskammer, bundesweit, für alle Gewerke. Wenn es um duale Ausbildung in Deutschland geht, also Dr. Born ist eine dicke Nummer und da bin ich gespannt. Ich freue mich auf die Moderation dieses Talks, weil da möchte ich auch wirklich so bohren, dass ich dann mal Antworten bekomme. Der Christian Hertlein vom Zentralverband ist fürs Friseurhandwerk derjenige, der auf den bestehenden Konzepten sitzt. Und auch da bin ich gespannt, weil das Publikum möchte endlich wissen, was gibt es denn, in welche Richtung muss was getan werden, damit etwas passiert. Und der Herr Meininghaus ist dabei, der hat ja seit Jahrzehnten Ideen und ist ein wichtiger Bestandteil, wenn es um Ausbildung in Deutschland geht. Warum gibt es nicht mehr davon? Was hat er für Ideen und Ansätze? Und dann haben wir drei wunderbare Frauen, die Unternehmerinnen sind, die progressiv sind. Und da, von dem Talk erwarte ich mir richtig viel. Und dann geht es in die Politik. Und es kommt zum Abschluss. Wir haben Gregor Gysi da, da freue ich mich riesig. Und er beschäftigt sich konkret mit dem Thema die Zukunft der Arbeit im Handwerk von Menschen an Menschen, weil da wird viel zu wenig drauf geschaut, dass man sich mal anschaut, dass der Friseurberuf, der ist nicht automatisierbar, der ist auch nicht digitalisierbar, der kann auch keine Synergien nutzen. Der ist auch nicht globalisiert, sodass er sagen kann, oh, da sparen wir, weil das ist jetzt global. Der ist einfach nur Mensch am Mensch. Da muss doch auch mal die Politik auffahren und sagen, ey, es sind Friseure, es sind Kosmetiker, Pfleger, Masseure. Und ich finde, dieser Bereich, der gehört sich einfach mal separat angeschaut. Darüber wird er sprechen und dann in den Austausch gehen. Und wir sind jetzt gerade am Zusammenstellen. Mein Wunsch, und daran arbeite ich, ist es, aus jeder Partei einen Vertreter auf Bundesebene zu haben und denen mal das Friseurhandwerk zu demonstrieren in Zahlen, also dass die einfach mal sehen, was heißt es eigentlich, wenn 30% eines Handwerks Kleinstunternehmer sind? Was hat es für Auswirkungen? Das ist denen ja überhaupt nicht bewusst. Und dann wollen wir wissen, was die für Antworten in ihren Wahlprogrammen haben. Denn 4 Wochen später sind Bundestagswahlen. Und das sollte jedem interessant sein, hier mal eine große Menge von Menschen zu erreichen, die noch viel mehr Menschen selbst erreichen. Es gehen täglich in Deutschland 1 Million Menschen zum Friseur. Das muss man mal hochrechnen. Also keiner hat so viel Qualitätszeit da draußen wie der Friseur.
Ja. Mit Menschen. Und vor allen Dingen, also wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, Kommunalpolitik betreibt oder einfach auch Ehrenamt, wir wissen ja alle, was für Gespräche im Salon stattfinden. Und gerade vor Kommunalwahlen, Bundestagswahlen, genauso aber auch bei Fußball, Nationalmannschaftsspielen und sonstig irgendwas, ist ja immer ein Fokusthema. Wir haben ja immer im Salon das Fokusthema. Es ist ja nicht nur, dass der Friseur mit seinem Kunden, sondern das ist ja all over. Also diese eine gewisse Politisierung oder zumindest eine gewisse Aufmerksamkeitsmachung, was wir sozusagen an Wahlkampf betreiben können für oder gegen bestehende Dinge.
Ja.
Das ist nicht zu unterschätzen. Also das ist, also ich habe das jetzt bei mir, weil ich halt auch noch zusätzlich Kommunalpolitik mache, da habe ich das nochmal mehr. Dann kommen Leute und fragen mich nach meiner Meinung, nach meiner Idee. Aber das ist nicht zu unterschätzen. Ich finde den Part allen Ernstes, finde den Part mit den Politikern für unsere Branche für mich am spektakulärsten und am reizvollsten. Also auch als Zuschauer da dabei zu sein, einen Gregor Gysi reden zu hören, einen Sascha Lobo auch über das Thema KI reden zu hören, aber Kommunalpolitiker oder Bundespolitiker einfach mal auf diese Ebene zu holen und zu sagen, hey Freundchen, und da bringt mich eins auf den Gedanken. Wir hatten es eben davon, wie viel Macht, wie viel wir ja an unseren Kunden, an Politik machen. Irgendeiner bedient doch Bundestagsabgeordnete. Irgendeinen Friseur haben die doch alle. Also wenn ich einen Bundestagsabgeordneten hätte als Kunde, dem würde ich regelmäßig. Also das, ich finde das A interessant, weil die haben ja auch einen Blick auf die Welt, warum Dinge so sind, wie sie sind. Viele Sachen sind auch systematisiert, sodass man gar nicht so ohne weiteres da drin rumfuhrwerken kann. Alle Ausbildung ist ein wunderbares Thema, wie systematisiert das ist und wie viele Köche da drin rumarbeiten, wie wenig man verändern kann. Aber dann mal so seinem eigenen Kunden, wenn der Bundestagsabgeordnete ist, auch mal zu erklären, hey, so sieht meine Welt da draußen aus und es wäre schön, wenn du als Abgeordneter meines Souveräns da draußen mal auch in unserer Sicht, weil jeder hat einen Friseur von denen. Du müsstest also das total auf dem Schirm haben.
Ja, das ist ein super Punkt und da würde ich auch gerne noch reinhaken, weil was mir schon auch in meinen vielen Gesprächen aufgefallen ist, und jetzt stecke ich natürlich in der ganzen Thematik super, super tief drin, aber der Durchschnittsfriseur hat seine anderen Themen. Der hat es schon mal gehört, 7%, und der weiß mal, da gibt's die Schwarzarbeit. Also viele beklagen ja zum Beispiel, Schwarzarbeit ist ja ein Riesenthema, ja, gerade in den Großstädten, in Berlin und so weiter. Es ist eines der Top-Themen, wenn ich mit Friseuren spreche, dass die sich ärgern, dass die auch nicht wissen, was die Lösungen sind. Toll, wenn das Zollamt unterwegs ist. Wir sehen ja, was da gefunden wird. Aber was mir in den Gesprächen dann doch mit vielen Friseuren, die sich nicht tagtäglich damit auseinandersetzen, weil sie einfach andere Themen natürlich haben, ihren Salonbetrieb, merke, ist, dass sie dann doch gar nicht wissen, wie sie darüber sprechen. Die haben natürlich die Zahlen nicht parat oder die wissen dann auch nicht, warum eigentlich 7%, was ist eigentlich die genaue logische Herleitung der Forderung. Also natürlich kann ich sagen, boah, wir wollen 7%, weil. Aber ich brauche gerade vor einem Politiker eine ganz
Argumente.
Klare, faktisch basierte Argumentation. Ich nehme als Beispiel die Julia Klöckner, weil das war vor zwei Wochen, als ich sie traf. Da sagte dann jemand im Publikum, ja, aber gefühlt ist, und dann sagt sie sofort, gefühlt ist uninteressant. Ich brauche Zahlen, Daten, Fakten. Und das wollen wir, also wir sind ja gerade dran, das Forderungspapier als Positionspapier für die Branche zu gestalten. Und das möchte ich dann auch in, das klingt jetzt, ich meine das tatsächlich überhaupt nicht despektierlich, aber auch in einfacher Sprache. Weil es sind teilweise sehr komplexe Zahlenzusammenhänge. Und was wir schon jetzt möchten, ist eben jedem an die Hand geben, also die vier Top-Probleme des Gesamthandwerks, in, wo die Rahmenbedingungen nicht stimmen, mit Argumenten und Zahlen zu unterlegen, dass man es leicht verständlich auch wieder und weitergeben kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn dann jeder die gleiche Sprache spricht und jeder sagt, wir brauchen die 7%, weil Umsatzsteuer ist ein Kostenfaktor in unserer Branche. Ich habe die obendrauf, ein Endverbraucher zahlt bei uns die 19% Mehrwertsteuer obendrauf bei unserer Dienstleistung. Aber es gibt 30% meiner Kollegen, die müssen das nicht, weil die Kleinstunternehmer sind.
Demnächst
noch. Ja, demnächst noch mehr. Das schauen wir mal. Aber da muss jeder drüber sprechen. Dazu muss er aber eine wasserdichte Argumentation haben, weil ich meine, ich spreche auch nicht über irgendetwas, wo ich das Gefühl habe, eigentlich weiß ich nicht genau nach. Dann spreche ich lieber mit ihm über das Wetter und über seinen tollen Anzug.
Sehr schön. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Abriss gezeichnet, oder? Für dem, was da am 26. Januar, habe ich richtig gesagt, oder
27. Januar.
27.
Aber trotzdem auch der 26. Und das finde ich auch ganz toll. Der Zentralverband hat für den 26. seine Obermeistertagung in Berlin angesetzt, weil er sagt, nee, wir verbinden das, weil wir wollen ja hier alle zusammen möglichst viel auch Effizienz in das Ganze bringen. Und die Obermeister kommen ja auch alle zum Zukunftskongress, also nicht alle, aber weitestgehend. Und die Denkfabrik vom Zentralverband am Tag davor ist auch für jeden zugänglich. Also das heißt, man kann sich für beide Events anmelden und wer Interesse hat, auch mal da zu sehen, wie die Innungsarbeit läuft, kann da auch dabei sein. Also kann ich nur empfehlen.
Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Ich sage schon mal tschüss. Ich freue mich auf unser Treffen in Berlin. Die Zeit hier oben läuft gerade ein bisschen runter, nicht, dass wir automatisch abgebrochen werden. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Und wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung, weil ich auch im Nachgang gern ein Revue passieren lassen haben möchte. Ich glaube, das ist ganz geschickt.
Ja? Sehr gerne.
Produktion Sebastian Jüdicke und Tobias Ziegler. Sprecher Tobias Ziegler, Audioproduktion dasbomben.de.